Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Herzlich willkommen zurück zum Podcast Alles außer Corona. Die Folge heißt Die Dreifaltigkeit der Schuldigen. Mhm. Ist richtig?
Ja. Ja.
Und Sie werden sich fragen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder, Omar Sasam.
Schönen Nachmittag aus Salzburg-Land.
Klaus Eckel.
Schönen Abend, das sitzt mir gerade. Ich halte ein Fernbedienung in die Hand. Jeder zeigt was, also Fernbedienung.
Ja, und ich zeige, Michael Nirvarani begrüße Sie. Sie werden sich fragen, was ist in dieser Pause passiert? Ich habe meinen Hamburger fast aufgegessen.
War gut.
Ja, sehr gut. Also, es ist ein koreanisches Lokal hier in Salzburg. Das ist ja typisch Salzburger Küche. Korean Burger. Sehr, sehr gut eigentlich. Sehr, sehr gut. Ich esse ihn jetzt fertig.
Das heißt, das ist ein interessanter Trend, der das bringt mich auf ein Thema wieder, was mich auch beschäftigt, ist, dass eigentlich man braucht gar nicht mehr wegfahren, um die Welt bei sich zu haben. Also früher mussten wir, um koreanisch zu essen, nach Korea fahren. Jetzt ist das ums Eck. Es ist auch so, dass die ganzen Einkaufsstraßen, wenn du jetzt zum Beispiel in Tokio, habe ich jetzt eine Filmaufnahme von in einer Einkaufsstraße gesehen, da habe ich kurz geglaubt, das ist die Marufo-Straßen. Da waren eins zu eins die gleichen Geschäfte. Das heißt, die Welt klont sich überall.
Warst du auch beim Papa?
Ich war auch beim Klapp.
Beim Papa in Tokio?
Ich war beim Hartlauer in Shanghai. und das ist interessant, du wirst weniger Gründe haben, wegzufahren, weil es ist eh alles gleich.
Mhm. Ja. Pardon, ich habe jetzt noch den.
Das ist ja auch interessant, so in Österreich, wenn du über die Kreisverkehre, Lärmschutzwand und dann den Einkaufspark siehst, glaube ich, gibt es ja ein Modell, wo links der Kick, rechts der Deichmann, dann der Taco, dann dazwischen ein Piper oder ein DM, je nachdem, wer besser geschmiert hat, und dann noch ein Supermarkt, der Hofer. Also ich glaube, dieses Klon-Shopping-Center-Modell gibt es in Österreich 826 Mal. Und du weißt immer, dass der Bürgermeister aus dieser Gemeinde für Kuverts offen ist.
und dann ist es auch in allen Ortschaften gestellt, die Frage, was hat es eher, NKT oder Kick? Oder?
Ja.
Vielleicht wollen wir ganz kurz sagen, wir haben den letzten Podcast beendet mit einer heißen Diskussion, aber ich finde, wir können vielleicht auch zwei Politiker zitieren. Podcast ist wichtig, aber Freundschaft ist noch wichtiger. Habt ihr davon gehört? Hofer und Strache haben sich getroffen.
Ja,
nein.
Ja.
Ja.
Und sie haben sich umarmt. Versöhnt. Also sie haben sich versöhnt,
das heißt,
sie haben sich umarmt. Ich glaube, das.
Das heißt, mit dem Kickl ist bald aus.
Ja,
wahrscheinlich.
Nein, das läutet das Ende vom Kickl ein, natürlich.
Möglich. Aber ist es so, ist es ja wirklich so, dass das, dass man sagt, sie sind, waren sie jemals politisch wirklich so weit auseinander? Ist es wirklich wie Bill Gates und Microsoft?
Aber darf ich kurz einen Scherz bringen, weil es gab ja diese Beitrag-Studie, wo rausgefragt worden ist, welches Tier welcher Politiker ist. Und im Fall Strache ist mir diese billige Pointe eingefallen, das Tiermutation.
Gerade jetzt bleibt er hängen, der
Klaus.
Das ist zum Beispiel auch noch nie passiert im Podcast, dass es direkt, aber in der Sekunde vor der Pointe. Klaus, bist du noch bei uns?
Gut, aber dann ist das meine Chance zu sagen, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, das ist ja
ein
Unterschied. Da ist er wieder. Pass auf, jetzt sage ich noch schnell fertig. Wir haben dich ja zeitlang nicht gehört. Ich fand, der Unterschied zwischen Hofer und Strache war ja nie ein so großer. Es ist ja nicht so wie Bill Gates und Steve Jobs gewesen. Es war mehr so wie Windows 3.1 und Windows 3.11 und einer von beiden ist
ein... Ja, im Prinzip ein rechter mit Stock und ein rechter ohne Stock. Mehr Unterschied war nicht.
Ja. Stimmt. Habt ihr meine Tierpointe verpasst?
Nein, also vielleicht
ja, komplett,
haben die Zuhörerinnen und Zuhörer gehört, aber ich habe sie nicht gehört.
Nein, ich wiederhole sie. Es gab ja diese Beinschab-Studie von der ÖVP. Da wurde gefragt, welcher Politiker ist welches Tier?
Genau.
Und ihm ist dann eingefallen, dass es auch bei Politikern Tiermutationen gibt. Harte Strache hat begonnen als Unschuldslamm und mutierte zum Pleitegeier.
Ja, das ist sehr gut.
Schön.
Viel lustig, oder?
Das ist lustig, ja.
Ja. Habe ich einen Tag lang über diesen Witz nachgedacht. Weil welches Tier wäre Tier? Habt ihr euch das überlegt? Weil es gab ja diese Beinschab-Studie übrigens. Welches Tier wäre welcher Politiker?
Was ich sage dir ganz ehrlich, also unter 150.000 Euro beantworte ich diese Frage nicht.
Ich glaube, du hast die Studie verstanden.
Ja.
Ich habe mir gedacht, bitte.
Ja, ich glaube, sinnvoller wurde mein Steuergeld noch nie eingesetzt. Also das hat ja der Steuerzahler bezahlt. Meine Damen und Herren, mit dem Geld, das Ihnen von der Steuer ab für die Steuer abgezogen wird, hat Sebastian Kurz das gezahlt. Ich sag's nur. Ja.
Mhm. Sehr interessant. Da wissen wir jetzt, dass Sebastian Kurz gerne eine Zimtschnecke wäre.
Zimtschnecke, ja genau.
Damit er vernascht wird. Vom Peter Thiel.
Die Mikkel Leitner ist ja jetzt auch irgendwie aufgeflogen mit irgendeinem WhatsApp. Sie hat irgendwem geschrieben, diese scheiß Roten oder irgend sowas. Die Roten sind alles Trotteln oder irgend sowas.
Ja, aber ich habe die Leitner mal persönlich kennengelernt und da hat sie im persönlichen Gespräch viermal hintereinander gesagt, dass die SPÖler alle Trotteln sind.
Ja, aber genau, wollte gerade sagen, das ist...
Also das kriegst du von ihr auch ohne WhatsApp.
Ja. sie und der Kohl hat, glaube ich, mal gesagt, diese rote Brut oder die roten Schweine oder so. Mhm. Der Andreas Kohl, der hatte das kleine Jesu-Kind in der Hand und das Kreuz im Arsch und hat gesagt, dass die rote Brut, jetzt will man die rote Brut endlich los oder irgendwas, hat er gesagt. Also die Personifizierung des Heiligen Geistes, Andreas Kohl, das ist ja die menschgewordene Hostie.
Ich glaube, dass der Kohl hat sich radikalisiert nach der Abwahl bei der Bundespräsidentenwahl. Da war er ja selbst. Da war er so überrascht, dass er, glaube ich, dass er da bekommen 3% oder 4%. Also da hätte er nie damit gerechnet, dass er so unbeliebt in Österreich ist, dass 97% mit ihm nichts zu tun haben wollen, dass er seitdem wie ein angeschossenes Reh herumrennt, in irgendwelche Talkshows läuft so wie Peter Westenthaler, der wird jetzt gern von Ö24 als politischer Starjournalist eingeladen, gemeinsam mit dem, wie heißt der zweite vom PZÖ, der mir auch so sympathisch ist, vergessen. Wie heißt der, der ist auch beim Fellner immer, der hat auch.
Hat er Groß?
Gerald Groß, ja genau.
Gerald Groß.
Also die zwei Sargträger des PZÖs sind jetzt.
Und?
Klaus Hecht, ja.
Dafür weiß ich, wäre ein neurotischer Waschbär in der Zwischenzeit überlegt. Das, glaube ich, wäre es. Wir haben dich wieder nicht gesehen, Klaus.
Ja, Entschuldigung, ich sehe besser. Optisch bin ich kein Reiz. Was?
Nein, du bist sehr fesch eigentlich.
Danke, halt die Pappen.
Halt die Pappen, der Blatt ist so.
Wenn ein Kollege mich optisch anschreibt, das halte ich überhaupt nicht aus.
Wie findest du das Programm? Du bist sehr fesch.
Ja.
Was sagst du zum zweiten Teil? Gute Frisur.
Ich möchte zwei Sachen erwähnen, die mich persönlich sehr beeinflusst haben. Diesmal keine Bücher, sondern ich weiß nicht, ob ihr die Sachen gesehen habt. Das eine ist, beides auf Netflix übrigens. Das eine ist Don't Look Up, die satirische Komödie mit Leonardo DiCaprio. Großartige Erzählung, die bitte anschauen. Es gibt keinen besseren Film zur Klimakrise. Es fliegt ein Komet auf die Erde. Leonardo DiCaprio spielt einen Wissenschaftler, möchte die amerikanische Präsidentin warnen und keiner nimmt ihn ernst. Und die Republikaner am Schluss sagen, einfach don't look up. Dann kommt der Komet.
Fantastisch.
fantastische Idee. Der Film ist großartig. Es kommt dann auch ein Apple-Guru, der sagt, eigentlich bricht alles zusammen. Aber der merkt, in diesem Kometen sind seltene Erden drinnen und die könnte man doch gewinnen. Und dann wollen sie nicht vernichten den Kometen, sondern zerteilen und dann verwerten. Also ich glaube, ich finde die Komödie, es gibt ein paar dramaturgische Schwächen, die werden auch im Feuilleton oft besprochen. Aber ich glaube, es gibt keinen besseren Film zum Klimathema.
Wie heißt der? Don't Look Up?
Don't Look Up. Unbedingt anschauen. Wirklich super Film. Und das Zweite, was ich total gemacht habe, das habe ich von der ersten Staffel weggemacht und da gibt es einen tollen Satz, Afterlife mit Ricky Gervais, den wir, glaube ich, alle schätzen. Und da gibt es am Schluss diesen wunderschönen Satz, finde ich, an den denke ich oft, weil er ist halt ein Misanthrop und hasst alle, weil er selber sich eigentlich umbringen will. Und am Schluss, das nach drei Staffeln, das Einzige, was ihm hilft, dass er extrem altruistisch und freundlich zu allen ist. Und dann geht es ihm halt besser, eine sehr platte Moral, könnte man sagen. Aber es gibt einfach diesen schönen Satz, dass er dann sagt, Kindness is the superpower. Das ist eigentlich ein banal, und er sagt das so ein, also das braucht 3 Staffeln und 18 Folgen, um draufzukommen. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön aufgebaut, bis er draufkommt, dass Kindness ist der Superpower.
Ja.
Alle persönlichen Lebenskrisen. Und ich finde das eigentlich schön, wenn es einem selber nicht gut geht manchmal. Wenn man da versucht, sehr hilfsbereit zu anderen zu sein, ist das irgendwie das Interessante, dass es dann ganz schnell einem besser gehen kann. Wenn man in einer Phase, wo man selber glaubt, man sollte viel bekommen, anderen noch mehr gibt,
genau.
Das ist interessant. Ja.
Darum geht es bei uns auch vielen Menschen tatsächlich schlecht, weil wir im Überfluss nichts hergeben wollen. Wenn man im Überfluss Angst hat, dass alles weniger wird, wird man unglücklich, depressiv, kriegt Burnout, ist verzweifelt. Das stimmt, das ist tatsächlich so. Also, es gibt ja auch ein Buch, heißt das Der gezähmte Mensch? Ich weiß es nicht. Es gibt ein Buch, das davon ausgeht, dass eben das Gegenteil wahr ist von dem, was viele Anthropologen immer gesagt haben, dass der Mensch so ein grausames Tier ist.
Im Grunde gut heißt das
Buch. Im Grunde gut auch.
Das hatten wir schon mal.
Ja, das hatten wir schon, ja. Großartiges Buch. Das verschenkt sich.
Das stimmt natürlich, ja. Das stimmt natürlich. Es geht einem besser, wenn man anderen Leuten hilft, wenn man sozusagen, wie du sagst, selbst wenn ich wenig habe, macht es mich glücklich, wenn ich davon noch was hergeben kann.
Mutter Teresa hat einmal gesagt, sie ist die größte Egoistin auf der Welt. Das hat niemand verstanden damals.
Ja.
Und da war eigentlich viel Kluges dahinter. Ja.
Apropos, lebt eigentlich Ratzinger noch?
Ja.
Also das hätte man gehört. Ne? Was ist passiert eigentlich? 2 Ereignisse, Großereignisse wird es in unserer Generation noch geben. Einen neuen englischen König.
Ja.
Und nur noch einen Papst.
Ja. Ich meine, ich denke gerade nach, überhaupt, ich glaube, die großen Ereignisse werden sein, dass wir vielleicht sogar erleben werden, wo wir vielleicht werden wir irgendwann im Briefkasten Hochzeitseinladungen haben von Schulpriestern, also die uns noch unterrichtet haben, die bekannt geben, dass sie ihren Lebensgefährten jetzt ehelichen und ob wir dort kommen wollen. Vielleicht werden wir das auch noch erleben.
Aber ich glaube, da müsste Jesus persönlich zurückkommen und ihnen sagen, eure ganze Kirche hat nichts mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Ihr Vollidiot. Ja, das kann sein, glaubst du?
Ja, weißt du, was ich mir die ganze Zeit oft denke, das ist letztes Mal mir der Gedanke gekommen, was Religion oft eint, ist, wenn du die Askese machst, also du entziehst dich der Sexualität, dem Alkohol, dem Essen, also offiziell, inoffiziell wissen wir, dass das anders abläuft, aber offiziell sollst du immer Askese betreiben, dann kommst du Gott näher. Ich denke mir oft immer, vielleicht sitzt der Gott auf einer Wolke mit 3 nackten Engeln in irgendeiner Sauna, macht sich gerade die 3. Flasche Rotwein auf und denkt sich, was haben die Trotteln da unten? Mit der Askese kommt...
Ja. Also,
wann war diese Idee, dass der Verzicht dich Gott näher bringt? Das eint nämlich die großen Religionen. Das ist ganz interessant.
Das eint wirklich Spiritualität, weil es hat mit Genussaufschub zu tun. Es ist der Marshmallow-Test der Kinder nur auf Erwachsene extrapoliert. Du verzichtest auf etwas.
Das wäre ein manipulatives Wesen. Warum kann ich einen Orgasmus kriegen, den ich dann nicht einsetzen darf?
Weil es grundsätzlich moralisch in
Ordnung. Gut, das musst du deine Frau fragen. Das hat jetzt nichts mit Religion zu tun.
Meine Göttin.
Die muss deine Göttin heißt, fragen. Warum,
dann ist die Frage, was ist die Funktion, viel grundsätzlicher, was ist die Funktion der Religion?
Nein, das ist was anderes. Ich entschuldige, Oma, ja, das ist was anderes. Religion ist das ein großes anderes Thema. Aber was ist, warum habe ich Sinneserfahrung? Warum schmeckt mir Alkohol? Warum fressen wir wahnsinnig gern über unser Sättigungsgefühl? Und warum?
Ja. Aber Moment, Klaus, das ist natürlich falsch. Weil warum möchte ich irgendjemanden so wahnsinnig gern in die Goschen hauen und darf es aber nicht? Also nur weil du es gern machst, heißt es ja nicht, dass es gut ist.
Nochmal?
Nein, aber wir.
Moment. Was ist die Funktion der Religion? Was mit der Religion?
Was ist die Funktion der Religion? Eine Gesellschaft miteinander funktionierend machen und die Gesellschaft dazu zu bringen, nicht jeden Schaß sofort aufs Maximum auszukosten, sondern Sachen wie zum Beispiel mit 3 Nackerten und einem Glas Wein in der Sauna sitzen, was übrigens beschissen ist für den Kreislauf, vielleicht aufzuschieben. Weil wenn du es nicht machst, kriegst du erstens deinen Herzinfarkt ein bisschen später und zweitens, dadurch, dass du auf was verzichtest, kommst du weiter, weil du dich in der Zeit zum Beispiel bilden kannst, Menschen helfen kannst und der Gesellschaft helfen kannst. Das heißt, grundsätzlich ist die Antwort, ist die Funktion der Religion, eine Gesellschaft funktionieren zu lassen. Ob das die Religion jetzt immer richtig macht und falsch macht, ist ein komplett anderes Thema. Wird natürlich regelmäßig ausgenutzt als Instrument, um viel Geld zu machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Funktion schon die, wenn du auf was verzichten kannst, dann kannst du deinen Genuss aufschieben, dann kannst du später mehr erreichen. Und ich glaube, das heißt, grundsätzlich ist es lebensverlängernd, sich nicht in die Sauna zu setzen mit einem Glas Wein und niedrigen Blutdruck.
Aber dann wäre es doch vernünftiger, wenn es diesen Gott gibt, ja, wo man natürlich den einen oder anderen Einwand setzen könnte, wenn es diesen Gott gibt, dass er uns gar nicht die Lust darauf schenkt, mit Rotwein und 4 nackten Engeln in der Sauna zu sitzen oder über die Stränge zu schlagen. Warum habe ich Lust auf etwas, was mich Gott entfernt? Da wäre doch besser, ich habe ja auch beim Handy so Default
ein. Bei der Engel oft angezogen besser ausschaut als nackt.
Okay.
Ja, aber ich habe einer von den dreien, aber die anderen.
Aber ich habe ja auch beim Handy Default-Einstellungen. Default-Einstellungen, also ich kriege ein Handy, mache es auf und da sind wahnsinnig viele Sachen voreingestellt. Und ich will nämlich als Mensch auf die Welt kommen und wenn dieses ganze Konzept mit dem Gott irgendwie da ist, dann möchte ich Default-Einstellungen, die mich von Haus aus diesem Schöpfer näher bringen und nicht Default-Einstellungen, die schon ganz weit weg vom Gott sind. Und ich muss jetzt die ganze Leben lang muss ich die Einstellungen auf meinem persönlichen Handy ändern, damit ich Gott näher bin. Das ist doch ein ironisches Konzept.
Ein ironisches Konzept, aber man darf nicht vergessen, das ist der Menschheit halt auch passiert, nicht? Gott ist ja eine Fiktion. Man macht das Ganze, vergessen wir mal, dass wir auch nicht so blasphemisch und katholisch kritisch werden. Ersetzen wir doch einfach Gott durch Schneewittchen, weil das ist ja dasselbe im Prinzip. Das heißt, wir reden und diskutieren jetzt darüber, warum die 7 Zwerge vom Tellerchen essen und sich fragen, wieso hat sie das Tellerchen hingestellt, wenn ich dann nicht davon essen soll. Es ist eine rein erfundene Geschichte natürlich.
Mit dem Unterschied, dass niemand Schneewittchen im Alltag nachspielt mehr. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir sind Schneewittchen, wir machen das jetzt wie Schneewittchen.
Nein, aber eine ist eine Geschichte. Ein gläubiger Mensch macht es für Gott, also für Schneewittchen.
Aber weißt du, was das Problem ist? Ich weiß, ich bin mir sicher, jetzt kann ich auch wieder, ich glaube, der schlimmste Satz der letzten 2 Jahre, ich habe da eine Studie, ja, aber ich sage den jetzt auch, ich habe da eine Studie, dass ungefähr 2/3 oder fast sogar 3/4 der Weltbevölkerung nach wie vor an eine spirituelle Kraft oder an ein Wesen glauben. Das, was mir noch immer irritierend ist, dass wenn du jetzt Agnostiker oder Atheist bist, bist du im Minderheitenprogramm. Das sind wir eigentlich ein bisschen eine schöne Kurve zum ersten Podcast, weil du auch gesagt hast, die Gesellschaft spaltet, nicht wenn 6 Millionen sich geimpft haben und 1 Million nicht. Man könnte jetzt als Gläubiger jetzt argumentieren, die Welt ist überhaupt nicht gespalten, weil 3/4 der Welt...
Ja, ist sie auch nicht.
Die 3/4 der Weltbevölkerung glauben an den unsichtbaren Freund und du bist im Irrtum, der nicht...
Ist sie auch nicht. Du bist ja, das Irrtum. Glauben sie ja auch. Das glauben sie auch, dass ich im Irrtum bin. Sind ja überzeugt davon.
Aber sie behandeln dich jetzt nicht so wie einen Impfgegner.
Sie behandeln mich schlimmer als wie einen Impfgegner, weil es immer noch, glaube ich, weiß ich wie viel, 70, 80 Länder geht, in denen Blasphemie, wir dürfen sagen, Gott ist ein Arschloch und ein Volltrottel und Jesus ein dummer Esel. Und es passiert, außer dass sich jetzt ein paar Leute aufregen, nichts. Ich werde weder verhaftet, noch kriege ich eine Strafe. Es gibt genug Länder, ich glaube 60 oder 50, 60 Länder, in denen Blasphemie immer noch ein Strafbestand ist. in muslimischen Ländern wirst du umgebracht, wenn du so etwas sagst.
Deswegen seid ihr zwei in Österreich.
Was?
Deswegen seid ihr zwei in Österreich.
Ja, genau.
Dankeschön.
Die Impfgegner dürfen ja demonstrieren. Also du darfst natürlich in Dubai dürfen nicht 40.000 Leute gehen. Mit
aber Entschuldige, in Ländern, Moment mal näher, in Ländern, wo ich nicht gegen Gott, darf ich auch nicht gegen eine staatliche Impfung. Also in Nordkorea, wenn dort jetzt eine Impfung verordnet wird, da würde ich jetzt
schwer... In Nordkorea hat es ja mit der Religion nichts zu tun. Ja. Du darfst in Teheran demonstrieren gegen die Impfung oder gegen irgendwas, aber natürlich darfst du niemals sagen, dass es Gott nicht gibt. Also, das ist ein Riesenunterschied.
Okay.
Ja, ich sag nur, also, wir Atheisten werden besser behandelt als die.
Trotzdem möchte ich einen gewissen Widerspruch in deiner Argumentation trotzdem hier darstellen, weil du vorher gesagt hast, im ersten Podcast, wer wird's dir, hast du gesagt, die Mehrheit hat ja recht, weil die Mehrheit lässt sich impfen, deswegen brauchen wir jetzt die auf die Minderheit, die sollen sie halt so. Und in diesem Fall ist deine Meinung definitiv dieser Impfgegnerprozentsatz. Da bist du in der Minderheiten und trotzdem wäre es jetzt von der Mehrheit nicht in Ordnung, wenn sie über dich als agnostische oder atheistische Minderheit drüber fährt.
Ja, aber weil es in dem Fall eben nicht stimmt. Das ist ja der Unterschied.
Genau, das heißt,
behauptest du.
Ich bin für Demokratie, außer bei mir.
Wer kann das wissen?
Nein, also das stimmt nicht. Also man muss sagen, nicht stimmt, das ist einfach nicht beantwortbar, die Frage.
Ja, ist nicht beantwortbar. Aber das heißt ja nicht, dass nicht stimmt. Also 3/4 der Weltbevölkerung glauben, dass du im Unrecht bist.
Ja, das ist schon richtig, aber es ist, die Fakten sprechen relativ dagegen.
Das sagen die Impfgegner auch. Die Fakten sprechen gegen eine Impfung in ihrer Welt. Ja? Also jeder bringt da seine Studien und erklärt sich die Pippi-Langstrumpf-Welt so, wie es ihm gefällt. Also das ist ganz schwierig. Das ist schwierig mit dieser Argumentation, weil ich bin prinzipiell schon auf deiner Seite, ja, verstehe mich nicht falsch.
Ich weiß ja, nein, aber...
Ich finde immer diese Mehrheit, Minderheiten, wer hat Recht,
aber... Es geht ja nicht um Mehrheit, es geht darum, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt.
Aber da muss
also die Mehrheit kann wissenschaftlich natürlich auch...
Was ist, wenn nach deinem Tod Gott vor dir steht? Was ist, wenn nach dem Tod Gott vor euch steht?
Dann frage ich ihn, warum er so ein unfassbares Arschloch ist und was dieser Drecksau, dieser Elendiglichen eingefallen ist, dass ein kleines Kind Krebs bekommen kann. Wenn er allmächtig ist und der große Schöpfer ist, frage ich ihn, warum er so ein Arschloch ist, dass Kinder Krebs bekommen können. Wenn man das schlüssig erklären kann, bin ich auf seiner Seite. Aber ich glaube,
ich hoffe, wir sterben nicht gleichzeitig und stehen nebeneinander vor der Himmelspforte.
Und ich sage, Klaus.
Und ich muss mich dann entschuldigen. Ich muss sagen, der ist normalerweise anders. Der hat was getrunken.
Klaus, sag du ihm das, mein Arschloch, bitte. Sag ihm das.
Du wirst sagen, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei Alles außer Leben. Wir sind uns hier. Am Himmelstor, ich begrüße Sie recht herzlich. Klaus Eckel.
Ja. Ach ja.
Ja. Dann soll er mir erklären, warum er den Menschen so macht, dass er den Holocaust macht. Dann soll er mir erklären, wo er war, wie die Titanic untergegangen ist, wenn er so allmächtig ist.
Ich glaube, der Unterschied zwischen dieses krebskranke Kind ist immer ein sehr gutes Beispiel, weil da ist kein menschlicher Einfluss. Die Titanic hätte keiner bauen müssen. Die Titanic war als Ganzes schon ein überheblicher Wurf.
Das stimmt,
ein technischer, also es ist technisch über...
Aber trotzdem, wenn er so gütig ist und so großartig ist.
Und ja.
Also wenn es ihn gibt, werde ich ihn fragen, warum er so...
Hat übrigens in einem Interview heute, war das im Radio, Francisco war in irgendeiner banalen Barbara Kalik-Show des italienischen Fernsehens, hat er sich einfach reingesetzt. Und da hat er auch genau das von sich aus, ohne Frage gesagt, dass ihm das am meisten beschäftigt, warum Gott gegenüber Kindern und neugeborenen Wesen solche Ungerechtigkeit zulässt. Das ist die Frage... wo er keine Antwort hat und die ihn auch den Glauben schwer macht. Aber ich meine, er kann jetzt nicht mit in der Barbara Kalik-Show sagen, ich bin übrigens auch Agnostiker, weil dann...
Schwierig.
Dann steigt, glaube ich, nicht weißer Rauch mehr für ihn auf, sondern ja.
Also, und Klaus, jetzt sag mir du, was machst du, wenn du stirbst und das Schneewittchen gibt es tatsächlich und sie steht vor dir?
Dann frage ich sie, warum sie keine Frauenquote bei den Zwergen hat. Ob sie noch nicht in der Gegenwart angekommen ist. Bei 7 Zwergen müssen 2 Weibchen sein. Ja, 2, 4.
Oma, was würdest du sagen, wenn du in den stirbst und die Ägypter hatten recht und es sind lauter so Menschenkörper mit Tierköpfen, die alle so schräg vor dir stehen? Was sagst du?
Ja, ich glaube, ich würde sagen, wäre die einzig sinnvolle Antwort. Ja.
Aber trotzdem, ich habe
blöd aus der Wäsche schauen und nicht versuchen, es im Kopf in meinen Physikbüchern zu erklären und eine Erklärung ja. zu finden, glaube ich. Es geht sie aus, wenn du Seite 14 mit Seite 70 zusammenbringst. Ich glaube, das Erste, was wir machen würden, wäre der Versuch, es zu erklären, warum es doch geht. Linke und rechte Gehirnhälfte, eine davon abstrahiert, die andere versucht immer zu verbinden, glaube ich.
Ich war jetzt, das passt genau zum Thema, ich war jetzt beim Robert Balfrader, er hat mich freundlicherweise eingeladen zu seinem Programm im Rabenhof, das ist sehr gut übrigens, in das Solo-Programm, und da redet er eigentlich sehr, sehr stark über Glauben und Kirche, ist ein starkes Thema. Und er ist natürlich Atheist und so weiter, versucht auch ein bisschen die Leute davon überzeugen. Und ich bin nachher mit ihm in der Garderobe gesessen und wir haben dann weiter über Glauben diskutiert. Und ich habe trotzdem das einzige Argument, was ich immer dagegen halte, ist, ich habe beide Großmütter habe ich erlebt, die im Alter, die eine war immer gläubig und die andere hat am Ende ein bisschen zum Glauben mehr gefunden. Und beiden hat es Trost gespendet. Und ich habe, und das habe ich auch dem Robert Balfrader dann gesagt, ich finde noch immer, wenn Leute gläubig sind, ja, und das leise machen, also für sich, ohne Missionierungsdruck, dann will ich Ihnen bedauerten, ich habe kein Bedürfnis, überhaupt kein Bedürfnis, Ihnen das den ganzen Tag in irgendwelchen Sendungen, Büchern, ich bin auch kein Richard Dawkins-Fan, der den ganzen Tag Menschen versucht zu missionieren, indem sie Atheisten sind. Ich habe darauf keine Lust, wir alle glauben an irgendwas. Der eine glaubt ans Theater und der andere glaubt an Rapid Wien. Ich finde, man kann auch glauben lassen. Man kann es einfach lassen. Und ich muss nicht unbedingt allen zeigen, wie viel Unvernunft im Glauben auch drinnen liegt. Ja, in unser aller Leben liegt so viel Unvernunft. Wenn ich jetzt ständig missioniere, das Unvernünftige wegmissioniere, da hätten wir ganz andere Gespräche wechselseitig.
Ja, und vor allem, wenn du versuchst, die Urknalltheorie zu verstehen, dann ist der Glaube an einen Gott als plausible Erklärung für alles annimmer so blöd.
Naja, was war vor dem Urknall?
Naja. Wie verstehst du, was ist Unendlichkeit? Was war vor dem Urknall? Was war davor? Was ist hinterm Weltall? Das sind Fragen, die sich über unsere, also, und
die Sache ist,
woraus entsteht
es? Es gibt
einfach zu viele Fragen und viel zu wenig Antworten. Und nein, wenn man sich dann eine Antwort
unser Problem ist, wir suchen eine Ursache, weil wir halt in einem sozusagen kausalen Zusammenhang nur denken können. Was wir nicht schaffen, ist zu begreifen, aber das ist jetzt mit Gott, wenn es einen Gott gibt, genauso, den könnten wir dann auch nicht begreifen und nichts über ihn aussagen. Genauso wie wir nichts aussagen können über die Zeit vor dem Urknall, weil auch schon die Formulierung vor dem Urknall falsch ist, weil erst durch den Urknall Zeit entstanden ist. Die Zeit hat es, das ist erst Zeit und Raum sind erst entstanden. Das heißt, es gibt weder ein Davor noch ein Danach eigentlich. Es gibt kein Vor dem Urknall. Es gibt es nicht, weil es die Zeit nicht gibt. Und das ist das, was wir nicht.
Aber es war davor, dimensionsloser Zustand, weil es ja keine Veränderung gab.
Man weiß es nicht, man kann darüber keine Aussage treffen.
Aber wenn es keine Zeit gegeben hat, ist eine Frage, wenn es davor, vor dem Urknall keine Zeit gab, wie kann es zum Urknall kommen? Weil Zeit ja als Veränderung definiert ist. Und jetzt kann man schon sagen, vor dem Urknall und nach dem Urknall ist schon Veränderung.
Natürlich, aber nur aus unserer Sicht. Nur aus unserer Sicht.
Ja, ich weiß nicht, Bruder, vielleicht ist es doch kompliziert, weißt du. Es ist so
vor dem Urknall.
Ich gebe euch beiden recht, aber es ist einfach so, dass wir immer in Ursache, Physik besteht, Ursache-Wirkung, das ist Physik. Immer.
Ja, Quantenphysik zum Beispiel schon nicht mehr.
Ja.
Das heißt, die Wirklichkeit
da funktioniert nur auf der... Eine schöne Brücke zu Wahrheit. Wer hat recht? Die Abgesplitterten oder die Nicht-Abgesplitterten? Da hast du ja wieder Messungen...
Es kommt darauf an, was stimmt.
Eben, aber es stimmt nicht. Manchmal stimmt beides. Manchmal stimmen beide Messungen abhängig von der Messung. Du, mit der Messung veränderst du die Realität. Das ist irre. So schwierig.
Gut, aber ja, also ich würde sagen, wir haben wir nicht gemessen, also das ist jetzt nicht, ja, aber okay. Ja, es ist wirklich schwierig. Natürlich, noch einmal, es ist halt so, dass wir halt immer wieder Fragen haben, die uns die Naturwissenschaft nicht beantworten können. Manche kommen man damit zurecht, dass sie mit Unwissenheit diese Lücke füllen. Wir wissen es nicht und finden da Zufriedenheit. Für manche ist dieses riesige Loch der Unwissenheit so unbefriedigend, dass sie halt einen Buddha, einen Jesus, einen Mohammed oder wen auch immer oder 72 Jungfrauen in dieses Loch der Unsicherheit reinstopfen müssen.
Ich glaube, eine Tablette Ivermectin hat den Urknall ausgelöst.
ich liebe das ja, wenn es so philosophisch wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weiß nicht, wie viele Zuschauerinnen jetzt weggeschalten haben, also abgedreht haben.
Ich glaube, wir werden gerade von Radio Vatikan übertragen.
Vielleicht. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, Klaus, dass man, ich möchte nicht Menschen ihren Glauben nehmen, solange sie nicht andere damit töten oder unterdrücken. Aber auch dann nehme ich ihnen nicht, sondern sage ich ihnen nur, setzt euch zu Hause hin und macht euch das zu Hause aus. Den Glauben nehmen hat ja keinen Sinn. Also ich halte auch nichts von missionarischen Atheisten. Aber ich bin ja kein Atheist, ich bin ja Agnostiker. Ich sage, ich kann darüber keine Aussage treffen. Es interessiert mich auch nicht sonderlich, ob es jetzt Gott gibt oder nicht. Ich weiß nur, dass alle Religionen, die es bis jetzt gegeben hat, Fiktion sind, die der Mensch einfach erschaffen hat. Die Bibel müsste zwischen den Märchen von Gebrüder Grimm und Hans Christian Andersen und Science Fiction stehen. Mehr ist es nicht. Ja.
Kann man eigentlich dem nichts hinzufügen, außer dass ich trotzdem es deswegen so faszinierend finde, weil ich immer die zwei Sachen habe. Wir sind halt, das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, aber das denke ich aber auch oft nach, dass wir anscheinend die einzige Spezies sind, die sich über die Sinnhaftigkeit der Existenz Gedanken machen kann, beziehungsweise der die Endlichkeit ihrer Existenz so bewusst ist. Und dieses Ende der Existenz, ich behaupte auch immer, die größte Kränkung von uns Menschen ist, dass wir halt wissen, dass es irgendwann für uns vorbei ist und dass wir völlig bedeutungslos sind. Wir sind nicht mal ein kleiner Schlatzfleck in diesem auf der Erde sind wir ein Schlatzfleck, als Ganzes betrachtet sind wir nicht einmal ein Molekül von einem Schlatzfleck. Unsere Existenz ist völlig bedeutungslos, völlig wurscht, was wir machen, arbeiten, schreiben, denken, glauben, lieben. Keiner wird sich an uns erinnern und mit dieser großen Kränkung müssen wir umgehen. Und diese Kränkung kannst du entweder ertragen, indem du sagst, ja, okay, ich bin halt das, was ich bin. Oder du sagst, ich fülle das auf mit jemandem, der mir Trost spendet, aber der kann da nicht sein. Der muss irgendwo anders sitzen und das ist halt dann der unsichtbare Freund.
Vielleicht. Eine kleine Frage der Perspektive. Die andere Sichtweise ist, alles, was du tust, jede noch so kleine Bewegung, jeder Atemzug verändert deine Umwelt in so großem Maße, dass...
Ja, die ist ja auch wurscht. Deine Umwelt ist ja auch wurscht. Das ist ja alles wurscht.
Nein, überhaupt nicht. Nichts, was du tust, ist so wurscht, dass es nicht die gesamte Welt letzten Endes verändert. Ich hätte es nicht von einer schlechten Wuchtel. Die ändert wurscht, wirklich nichts.
Die Spezie Mensch ist so ein Spuckerl. Das ist so egal, was wir da treiben, tun, denken, glauben, moralische Konstrukte, was wir uns da Arbeit machen, anstatt und manchmal denke ich, warum leben wir einfach nicht einfach dahin? Es ist sowas von egal. Wir sind so eine
bedeutungslose
Zeit.
Wir sind so lang, der Blickwinkel, um ins Burnout zu kommen, aus dem Blickwinkel heraus, natürlich kannst du es so sehen, aber dann brennst du ja komplett aus, wenn du denkst, alles ist wurscht. Aufgabe ist das Wichtigste. Wenn du eine Aufgabe hast, die du wichtig findest,
ja, das machen wir.
Bleibst du dran.
Wir drei sind ja wohl die Paradebeispiele, die einfach sich, warum mache ich dauernd irgendwas, um mich nicht an diese Kränkung zu erinnern? Weil ich könnte mich auch in der Früh hinsetzen und darüber nachdenken, dass es wirklich so ein Blunzen ist, was ich tue, was ich kaufe, was ich mache, was ich denke, wen ich liebe. Es ist so egal. Aber wenn ich das mache, dann habe ich um 10 Uhr meine 8. Depression. Oder ich setze mich zum Schreibtisch und schreibe irgendwas, um diese Kränkung wegzuschieben. Ich glaube, das sind jetzt sehr...
Ja, wobei ich sagen muss, dass mich ja diese Wurscht, die Tatsache, dass es eigentlich Wurscht ist, sehr beruhigt. Also mich würde eher nervöser machen, dass es das alles gibt. Und ich sitze dann vor dem Thron zur rechten Hand Gottes, sitzt Jesus Christus, und der Teufel und der Schlange das Buch auf und sagen sie, wieso haben denn sie so viel gefressen und sind so blatt worden und die Leute verhungern? Und dann sage ich, ja, puh, weiß jetzt auch nicht, ich hab eh so brennen gehabt, was sie machen. Sag ich, aber warum haben sie nicht, was ist los? Wieso haben sie nicht den Flüchtlingen in Meura geholfen, sondern irgendwelche Witze geschrieben? Was ist mit ihnen? Also mich beruhigt es eher, dass wirklich wurscht ist. Und dass ich nicht ich werde mich nicht verantworten müssen vor irgendeiner Entität, oder wie heißt es, Entität in der Philosophie?
Entität heißt es,
genau. Entität. Ich werde mich nicht vor Donald Duck verantworten müssen, das beruhigt mich. Ich muss mich vor mir selbst verantworten. Das ist das schon schlimm genug.
Aber stell mir vor, eine Religion, das ist aber eine spannende Frage. Jetzt könnte man das wieder umdrehen, diesen Gedanken, und sagen, wenn dieser Gott wirklich moralische große Werte hat, und ich verteidige da noch immer, die Botschaft Jesus ist ja großartig.
Das ist fantastisch.
Ja, ist ja großartig. Wenn wir daran ganz fest glauben würden, würden wir uns ja weltlich viel moralischer Verhalten. Also natürlich. Wenn wir jetzt das Neue Testament, also nicht alles, muss man immer sagen, aber wenn man zum Beispiel eben, ich finde noch immer, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das finde ich so einen moralischen Kodex, mit dem kannst du eigentlich durchs Leben schreiten, und das wird, das ist ein unglaubliche gute Leitschnur fürs Verhalten gegenüber anderen.
Ich glaube,
es wäre eigentlich gescheiter, wenn wir da mehr Spiritualität hätten, wenn wir das mehr glauben. Natürlich. Weil dann wären wir moralischer vielleicht.
Natürlich.
Was sich damit deckt, dass ich gesagt habe, Religion mit ihrer moralischen Seite ist dafür da, die Gesellschaft funktionieren zu lassen. Ob es jetzt Genussaufschub ist oder das Zusammenleben mit anderen.
Das mit Genussaufschub verstehe ich gar nicht. Aber
nein, das mit Genussaufschub verstehe ich auch überhaupt nicht.
Wieso, was soll das bringen?
Wenn dann die Tür aufgeht und es kommt die Cindy Crawford, warum soll ich da aufschieben? Den Podcast schiebe ich auf, aber doch nicht die Cindy Crawford.
Nein, weißt du, wie alt die, entschuldige, die Cindy Crawford ist jetzt auch schon 62, oder? Die muss ja relativ
genau
alt. Ja, ist sicher noch eine attraktive Frau. Ich sage jetzt nur, du hast jetzt so ein Modelbeispiel aus den 80er Jahren gerade vor Augen.
Ja.
Also ich noch einmal, ich bin auch ein großer, ich fand auch, weiß ich nicht, Audrey Hepburn, jetzt vielleicht weniger, also aktuell bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ist eine wunderschöne Frau.
Ja, ich glaube, dass es bei der Religion das große Problem ist, dass man sie so leicht missbrauchen kann. Ja.
Ja.
Und dass es so leicht geht, weil natürlich eben diese Kränkung so groß ist. Jetzt habe ich da jemanden, der hat ein seltsames Gewand an, ja, läuft mit einem brennenden Täschchen herum und sagt mir, er hat den direkten Draht zu dem Typen, der mir das Leben so schwer macht, und er kann mir ganz genau sagen, was ich tun soll, dass mir der mein Leben schöner macht. Und wenn ich die... das neue Handy vom Oma, der heiße Draht. Und wenn ich jetzt sozusagen das selbst, der Problem ist, dass wir das selbst filtern müssen. Und das ist, glaube ich, die Verantwortung, die wir tragen, und der Sinn unserer Existenz, ist, dass ich selber für mich daran arbeiten muss, dass ich ein besserer Mensch werde, was auch immer das heißt. Also ein empathischerer Mensch werde und vielleicht eines Tages ein ruhiger, gelassener Mensch werde, der anderen helfen kann. Aber ich muss an mir selber arbeiten. Es gibt niemanden, der mir das, so wie es keinen Arzt gibt, der mich heilen kann, das muss ich selber machen. Der Arzt kann mir die Landkarte dazu geben, oder im allerschlimmsten Fall kann er eben sozusagen den Eingriff wieder Oma bei der Operation einen Eingriff machen. Aber das Leben muss ja dann ich. Ich muss dann gesund werden. Und ich glaube, so ist es mit dem Glauben auch. Ich habe ja natürlich nichts dagegen, wenn Menschen glauben. Im Gegenteil. Also ich finde das ja eines der spannendsten und interessantesten Themen. Wir sind die einzige Spezies, die sich die ganze Zeit die Frage stellt. Die Tiere stellen sich diese Frage nicht.
Das wissen wir aber nicht.
Ja, Moment.
Vielleicht denkt sich eine Weinbergschnecke die ganze Zeit, warum habe ich das Häusel da hinten am Rücken?
Ja.
Und haben Weinbergschnecken Häuser? Nein.
Ja. Im 19. Bezirk gibt es nur Nacktschnecken, weil da sind die Häuser so teuer, dass sie nicht einmal die Schnecken leisten. Nein, aber ich habe mir manchmal gedacht, eben auf den Satz, der Mensch ist das einzige Tier, das sich die Frage nach der eigenen der Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz stellt. Die anderen Tiere stellen sich die Frage nicht. Und immer gedacht, vielleicht nicht, weil sie es nicht können, vielleicht haben sie die Antwort schon.
Naja, das ist, ja.
Vielleicht sind die Tiere alle in dem Zustand, dass sie schon wissen und sich denken, dieser arme Affe, der weiß es noch nicht. Wir alle wissen schon.
Aber es vielleicht ist es, ja, das ist Erleuchtung, die du ansprichst. Erleuchtung ist die, du hast die Antwort auf deine Existenz.
Vielleicht bin ich in dem Moment erleuchtet, wo ich mich nicht mehr frage, was das alles soll.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist es. Der Zustand der Erleuchtung ist vielleicht der Moment, wo du dir diese Frage gar nicht stellen kannst.
Oder musst.
Ich bin auch noch ein bisschen hängen geblieben bei dem, was Daniel gesagt hat, da habe ich jetzt nachgedacht, dieses mit den komischen Kleidern und da bin ich, das ist eigentlich interessant, weil du das gesagt hast, wie wichtig für uns Menschen Symbole sind. Ich glaube, wenn die ganze Kirche, stell mal vor, die kommen in Kapuzenpulli und mit den Adidas-Sneakers und sagen, du, pass einmal auf, da ist einer, der sagt, mach das. Da sagen erst, warum? Aber der zieht sich dann seltsam an, der wohnt in viel zu hohen Gebäuden, die wahnsinnige Heizkosten verschlingen, da sind unbequeme Bänke eingebaut, das ist alles mit Prunk und so weiter. Das heißt, das Symbol ist, wenn das total normal passieren würde in ganz normalen Wohnhäusern, hätte sich ja das Ganze nicht durchgesetzt. Durch diese ganze Symbolik wird das erst, kriegt das so eine Macht. Das ist auch das gleiche Sebastian Kurz-Phänomen, könnte man sagen. Das war ja unglaublich aufgeladen mit 80.000 Scheinwerfern in der Stadthalle beleuchtet, von unten die Bühne, die ihn hochhieft, wo ich mich auch jetzt seit Jahren immer frage, wo sind jetzt die 100.000 türkisen Krawatten hin? Also die haben jetzt wahrscheinlich die Flüchtlinge und werden mit denen abgeschoben nach Afghanistan mit den
abgezogen.
Sebastian Kurz-Krawatten um den Hals, weil es ist ja wurscht, das war jetzt gemein. Aber man merkt richtig, wie wichtig, wir haben eine Sehnsucht nach Symbolen. Das ist unvorstellbar. Das ist eine unglaubliche Sehnsucht. Inszenierung ist die halbe Mitte. Wenn die ist drei Viertel der Mitte. Und ich glaube, es wird immer schlimmer. Es ist vier Fünftel Inszenierung.
Show,
Es ist alles.
Vielleicht würden wir im Parlament, wenn es im Parlament Effekte gäbe wie Trockeneis, viel mehr Glauben schenken. Stell dir vor.
Wenn eine Rede
von jemand taktet was, wenn man trocken, dann hältst du 7 Minuten eine Rede, bist fertig und hinter dir Riesenfeuerwerk.
Gewonnen. Das ist sehr lustig. Ja, das wär's. Ich glaube,
das ist die Rettung der Politik.
Das ist die Rettung.
Das ist der altbekannte Spruch.
Der Kickelzauber, der Hasen.
Macht die Partei den größten Scheiß, hilft dir nur noch Trockeneis.
Was, sag nochmal?
Macht die Partei den größten Scheiß, hilft dir nur noch Trockeneis. Das ist dann der Spruch.
Da haben wir schon den Titel für die jetzige Folge, oder?
Die zweite Folge heißt, macht die Partei nur noch Scheiß. Was?
Macht die Partei den größten Scheiß, hilft dir nur noch Trockeneis.
Das ist sehr schön. Das ist
sehr schön. Ich glaube, es ist der längste Titel seit unserer
Menschengedenken. Ja, eigentlich. Eine kleine Aufgabe für uns, die wird dann eben wieder vergessen. Jeder muss sich überlegen, wie die Inszenierung bei Pamela Rendi-Wagner in der Rede aussehen muss. Ob das Trockeneis reicht, weiß ich nicht.
Ich glaube, sie würde, weißt du, was sie machen würde? Ich glaube, sie würde den Tosco-Zilzer sägen, aber nur bei ihrem Trick würde die Säge wirklich so funktionieren, wie eine Säge funktioniert.
Du glaubst, Tosco-Zilzer ist noch Jungfrau.
Der Tosco-Zilzer glaubt, das war jetzt nur ein Schmäh.
Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen nur den Trick, der zersägte Landeshauptmann.
Plötzlich hoppala.
Ja, meine Lieben, wir sind schon wieder bei 42 Minuten fast.
Ja,
43 Minuten. Es ist verflogen, finde ich. Ich hoffe, dass wir waren sehr ernst, aber ich finde das schön eigentlich. Also.
Ja, ich glaube, wir erinnern jetzt eh schon, bei der Podcast-Liste sind wir von Comedy zu der Philosophie-Abteilung rübergewandert. Was
ja.
Wir sind irgendwo zwischen Richard David Brecht und Konrad Paul Liessmann.
Und Rosamund Pilcher.
Und wir enden unterm Bergdoktor. Ja, aber jetzt. Ja.
Wir haben jetzt noch, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, Hörerinnen und Hörer, eine kleine Ankündigung. Nachdem Omar Sarsam, Klaus Eckel und ich jetzt tatsächlich sehr viel arbeiten müssen, obwohl wir noch nicht so viele Infizierte haben, ich weiß nicht ganz verstehe, warum ich bei 500 Leuten pro Tag zu Hause war, 4 Monate, egal. jetzt haben 37.000 Leute, jeden Tag ist mir wurscht. Denkt man, ja, naja, was jetzt machen. Auf jeden Fall, vielleicht ist das Leben auch so.
Das ist Österreich. Der Österreicher regt sich auf, warum trotz dieser Zahlen wir jetzt eigentlich wieder öffnen können. Und eigentlich müsste man eine Party schmeißen, also die man nicht schmeißen darf, weil die letzten 2 Jahre uns so viel Wissenschaft Glück und nicht Glück, Erkenntnis gebracht haben, dass wir das jetzt so machen können. Eigentlich sollten wir das feiern und wir regen uns aber darüber jetzt schon wieder auf, dass die Wissenschaft uns dieses Geschenk gemacht hat eigentlich. Also Entschuldige, ich habe dich unterbrochen,
bitte. Ja, aber wir regen uns ja gar nicht auf, wir freuen uns
drüber. Doch, der Nia hat gesagt, ich verstehe das jetzt nicht. Ich verstehe mich nicht.
Das verstehe ich, ja. Ich schaue auf die Zahlen. 43.000, denkt man, naja, da gehe ich jetzt zuerst einmal ins Kaffeehaus, trinke mal was. Dann gehe ich auf die Probe, da sehe ich 8-9 Leute, dann gehe ich Mittag essen und dann.
Und dann gehen wir ins Kitzloch.
Das ist jetzt, wir haben jetzt die Kitzloch-Phase eigentlich in der Pandemie. Nein, die Ankündigung, meine Damen und Herren, die wir zu machen haben, ist folgende. Wir sind hochbeschäftigte Künstler.
Arbeitslose.
Wir sind die
einzigen hochbeschäftigte Arbeitslose, ist auch sehr schön.
Hochbeschäftigte Arbeitslose.
Das ist ein schönerer Titel.
Und wir haben eine traurige Ankündigung. Das ist die letzte Folge unseres Podcasts. Wir müssen aufhören. Na okay, gut. Damit es nicht ganz so schlimm wird, aber jetzt gut gemacht psychologisch. Gell?
Ja, Wahnsinn.
Das ist gut gespielt. Aber die Pause war zu kurz.
Da war jetzt Rainer Seminar trifft Mozart Deum, wirklich. Okay.
In der nächsten Folge machen wir eine Mozartkugelverkostung. Nein, wir werden jetzt nur noch alle 2 Wochen einen Podcast machen, weil das können wir tatsächlich einhalten. Außer es kommt was dazwischen natürlich. Und ja, sind dafür 50 Minuten statt 35, 40. Ja. Wollt ihr noch was sagen?
Na, du hast das sehr gut gesagt, ja. Ich weiß nicht, was wir jetzt die letzten 5 Minuten dann immer besprechen werden, aber uns wird schon was einfallen. Ich werde
ja, das ist ja
wohl. Sonst gibt es Musik. Sonst spielen wir einfach Musik.
Am Schluss kommt immer ein Musik-Act
von
Viktor Gernot auf der Panflöte. Also wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Das waren Doppelfolgen mit dem Titel. Ich habe alles vergessen. Die 3 Amigos auf der Autobahn, ich weiß es nicht mehr, wie wir.
Dreifaltigkeit der Schuldigen.
Ah ja, die Folge Dreifaltigkeit der Schuldigen und die Folge Macht die Partei nur noch Scheiß.
Nein. Oder hochbeschäftigte Arbeitslose, was wolltest du?
Hochbeschäftigte Arbeitslose ist auch nicht schlecht, ja.
Das nehmen wir.
Also für die 2. Folge nehmen wir hochbeschäftigte Arbeitslose.
Ja. Ja.
Das waren die Folgen.
Nein, ich würde sagen, die 3 hochbeschäftigten Arbeitslosen zumindest. Also die. Damit man uns weiß, ja. Oder?
Okay, ja. Also die Folgen, die 3 von der Tankstelle und alles hat ein Ende, oder die Wurst hat 2. Wir verabschieden uns herzlich.
Vielen Dank.
Und wünschen 2 schöne Wochen und sehen und hören uns wieder. Tschüss.
Ciao.